brauchen. Im Endeffekt geht es darum, Anforderungen und Kontrolle in Balance zu halten.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Gesundheit ist mehr als eine Privatangelegenheit. Sie ist das Ergebnis unserer Lebenswelten und besonders unserer Arbeitswelt. Denn wie wir arbeiten, wie wir führen, wie Unternehmen mit Belastung, Pausen und Prävention umgehen, prägt nicht nur Leistung, sondern auch unsere Lebensqualität und unsere Gesundheit. Mein heutiger Gast ist Dr. Max Elstermann von Elster. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Betriebsarzt und Sportmediziner mit einem klaren Fokus auf ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum Führung ein Gesundheitsfaktor ist, was Unternehmen tun können, um gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen zu schaffen und wie Prävention wirklich wirkt. Nicht als Kampagne, sondern als Kultur. Ein Gespräch über Verantwortung, Wandel und die Frage, wie sieht Arbeit aus, die nicht krank macht, sondern gesund. Max, herzlich willkommen bei Gesundsein. Ich freue mich super, dass du da bist, heute als Experte für betriebliche Gesundheit.
Danke, dass ich bei dir sein darf.
Ja, du bist jetzt hier persönlich im Studio. Das ist ehrlich gesagt mal eine schöne Abwechslung, weil normalerweise nehme ich immer eine Remote auf und jetzt können wir uns direkt in die Augen schauen. Also du kennst ja meine Sichtweise, dass Gesundheit nicht nur allein Verantwortung des Individuums sozusagen sein darf, weil wir ja leben nun mal in verschiedenen Lebenswelten im Alltag. Eine der wichtigsten Lebenswelten ist, glaube ich, unser Arbeitsplatz. Und auch hier gibt es natürlich Umstände, die ja gesundheitsförderlich sein können, die aber vielleicht auch krank machen können. Und dafür bist du ja im Grunde genommen der Profi. Und ich freue mich deswegen heute, dass wir über eine der wichtigsten Lebenswelten der Erwachsenen zumindest mal sprechen können. Steigen wir doch mal so ins Thema ein. Du hast als Arzt ja ehrlich gesagt eine sehr vielfältige Ausbildung. Du bist nämlich nicht nur Allgemeinmediziner, sondern eben auch Betriebsarzt, Manualtherapeut und Sportmediziner. Wieso hast du dich dann ausgerechnet für die Betriebsmedizin entschieden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war ein Weg, sagen wir mal so. Also für mich war das der Weg zu, im Endeffekt, Prävention. Mhm. Also ich habe als Internist angefangen, dann ging es in die Chirurgie, dann ging es in die Geriatrie, in die Pädiatrie und dann in die Hausarztpraxis. Ich habe tatsächlich schon im Bereich Public Health promoviert, also da war schon der Einstieg gewesen und das hat mich nie ganz losgelassen, das Thema. Und ich habe mich immer ein bisschen geärgert, dass ich das nicht anbringen kann. Mhm. Dann habe ich in Brandenburg auf dem Land in der Hausarztpraxis gearbeitet. Und was mich so gestört hat, war, also Hausärzte machen ja auch Prävention, aber es ist vor allen Dingen Sekundär- und Tertiärprävention, weil für die Primärprävention, also vermeiden, dass überhaupt Krankheiten entstehen, haben wir wenig Maßgabe, haben wir wenig in der Hand.
Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was genau die Primärprävention ausmacht im Vergleich zu der Sekundär- und Tertiärprävention.
Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal den Blutdruck nehmen, das ist ja was, was eigentlich alle kennen. Primärprävention ist zu vermeiden, dass überhaupt jemand einen Bluthochdruck bekommt. Mhm. Sekundärprävention,
das heißt über Ernährung, über Bewegung, einfach Stress, so diese Basics.
Genau, absolut. Und es wirkt ja auch wunderbar. Und Sekundärprävention wäre zum Beispiel zu vermeiden, dass Folgeschäden eintreten. Mhm. Also man kann sich auch gut bewegen und ernähren und so weiter oder halt Blutdruckmedikamente einnehmen. Mhm. Das wäre jetzt ein Beispiel für Sekundärprävention. Ja. Und Tertiärprävention ist dann tatsächlich, wenn schon Erkrankungen eingetreten sind, Folgeschäden zu vermeiden, dass es dann schlimmer wird.
Ja, verstehe. Okay.
Und ich bin kein Politiker und möchte auch keiner werden. Aber ich habe mich trotzdem immer geärgert, dass ich keine Verhältnisprävention machen kann. Das heißt, die Verhältnisse der Menschen nicht ändern kann. Mhm. Und da ist die Betriebsmedizin, da kommt die ins Spiel, weil man kommt einfach in Kontakt mit den Leuten, mit den Führungskräften.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Klingt auch super cool. Worüber hast du damals deine Promotion geschrieben?
Das war Transformational Leadership and Depressive Symptoms. Also wir haben tatsächlich einen Fragebogen validiert an einer großen Kohorte von einer Pharmafirma. Und da habe ich mich sehr viel mit Führung beschäftigt, also Führungskräfte oder Führungsforschung. Und das fand ich ziemlich eindrücklich, was da möglich ist.
Das heißt, da hast du sozusagen den Zusammenhang zwischen Führungskräften und Führungsstilen wahrscheinlich und dem Wohlergehen der Mitarbeiter.
Absolut, genau, okay. Ganz konkret Depression.
Ja, super, super spannend. Darf ich fragen, was dabei rauskam?
Schlechte Führung ist schlecht.
Macht Mitarbeiter depressiv.
Ja, also wir hatten, muss man sagen, Querschnittsstudie, wir können keine Kausalität zeigen.
Ja.
Aber wir haben schon in dem niedrigsten Terzil der Führung, also Leute, die wirklich schlecht geführt wurden, schlecht transformational, erkläre ich später nochmal, die schlecht geführt wurden, die haben ein 4- bis 5-fach erhöhtes Risiko, depressive Symptome zu berichten. Und das finde ich schon enorm.
Das ist natürlich, das ist ein ja, beeindruckendes Ergebnis, ehrlich gesagt. Und ja, schon mal der erste wichtige Hinweis darauf, wie wichtig dann eure Arbeit ist. Du hast ja, wie ich finde, einen ziemlich innovativen Ansatz beim Thema Betriebsmedizin. Und du sagst, du willst deinen Kunden helfen, ja, Gesundheit als strategischen Erfolgsfaktor zu etablieren. Dass du sozusagen individuell, präventiv und nachhaltig an das Thema rangehst. Warum es dieser neuen Perspektive bedarf, hast du, glaube ich, schon allein über deine eben Promotionsarbeit irgendwie gezeigt. Warum denn noch?
Also es gibt ja jetzt, Betriebsmedizin ist ja tatsächlich was gesetzlich Vorgeschriebenes. Und ursprünglich war das für Menschen im Bergbau, in der Stahlindustrie, wenn da irgendwelche toxischen Dämpfe austreten und die Leute sind nach 2 Wochen tot. Das gibt es immer noch, aber das wird auch weniger. Das heißt, die Arbeitswelten ändern sich, die Leute werden... Wir arbeiten mehr im Dienstleistungssektor und jetzt kommt die psychische Gefährdung einfach immer, immer mehr ins Spiel. Und das ist wichtig, dass man sozusagen schafft, auch an der Arbeit die Resilienzfaktoren zu stärken. Also das heißt, dass die Leute es auch in die Hand nehmen können, ihre eigenen Ressourcen zu stärken. Und das kann Arbeit machen und es ist sinnvoll, dass das Arbeit tut, weil gerade in solchen Umwälzungszeiten, wie wir die jetzt gerade haben, das sehen wir ja, wir haben einen hohen Krankenstand, wir haben wenig Fachkräfte. Das heißt, die Unternehmen müssen auch konkurrieren um gesunde MitarbeiterInnen und um leistungsfähige MitarbeiterInnen, weil es geht natürlich auch um Leistung. Und da wird es immer wichtiger.
Ja, das ist total nachvollziehbar. Arbeit ist ja, wie gesagt, für die meisten Menschen der Ort, an dem sie ja eigentlich die meiste Zeit ihres wachen Lebens sozusagen verbringen. Und dementsprechend hat es einen enormen Einfluss auf die Gesundheit. Und wenn du jetzt in einen Betrieb reingehst, wo genau suchst du denn jetzt nach Gesundheit ganz konkret? Also welche Bereiche schaust du dir an, wenn du zum ersten Mal irgendwie einen Kunden oder so evaluierst?
Ich muss immer sagen, ich bin so ein notorischer Fahrradfahrer.
Ja.
Ich habe auch ein Auto, ich habe Kinder, da ist das Auto irgendwie für mich wichtig. Aber ich versuche alles mit dem Fahrrad zu machen. Mhm. Das heißt, der erste Blick ist tatsächlich, ich komme irgendwo hin, kann ich da mit dem Fahrrad hinfahren? Geht das? Ist das irgendwo weit draußen? Gibt es Stellplätze? Gibt es Fahrradwege? Gibt es zum Beispiel E-Bike-Stellplätze? Gibt es Duschen? Also das ist so eine der einfachsten und günstigsten Maßgaben, dass man was für die Gesundheit der MitarbeiterInnen tun kann. Dann schaue ich.
Das heißt den Arbeitsweg, also die Möglichkeiten für einen bewegten Arbeitsweg mal evaluieren.
Genau. Und dann kann man ja gleich schon mal ins Gespräch kommen. Was ich mir auch anschaue, sind so Raucherplätze. Das ist immer ein super schwieriges Thema, über Rauchen zu sprechen als Nichtraucher. Und ich weiß, dass das super emotional ist. Mhm. Aber ich schaue mir, sind da die vollen Aschenbecher vor der Tür? Ist es ein Thema, was ich irgendwie adressieren muss? Und dann geht's natürlich los mit den ganz klassischen Sachen. Wenn wir jetzt in irgendwelchen Produktionshallen sind, liegen da die Kabel offen im Wasser rum, stößt man sich überall den Kopf.
Gefahrenzonen. Ne?
Gefahrenzonen. Das gibt einfach, gibt's Feuerlöscher. Also das sind so diese gesetzlich vorgeschriebenen Sachen, die wir uns anschauen. Dann schaue ich mir die Ergonomie an. Wenn man jetzt am Arbeitsplatz ist, habe ich schon deinen höhenverstellbaren Schreibtisch bewundert. Finde ich super. Also kann ich mich irgendwie bewegen bei der Arbeit oder sitze ich da in so einem dunklen Kämmerlein ohne Sonnenlicht? Da gibt es auch wieder Regularien, die man einhalten muss. Und dann erst, wenn ich eine Weile da war dann oder auch die Leute kennengelernt habe, dann kommt dieses Betriebsklima überhaupt. Das sehe ich ja beim ersten Mal gar nicht. Und wenn ich die Leute gesehen habe in den Vorsorgeuntersuchungen, dann merke ich erst, ist das ein Klima, das für die Gesundheit förderlich ist oder gibt es da Riesenprobleme, die hinterstehen? Aber das braucht auch Zeit.
Das heißt, du beobachtest dann schon über einen längeren Zeitraum irgendwie, den, ja, wie es sozusagen in der Firma zu sich geht und da machst du dann Beobachtungen.
Genau, das ist so unsere Aufgabe. Wir haben, also Arbeitsschutz ist ja mal für viele, sagen wir mal, ein uninteressantes Thema und es gibt verpflichtende Termine, die man wahrnehmen muss. Und für mich ist es immer wichtig, ich kriege Infos von den MitarbeiterInnen und die gebe ich natürlich nicht direkt weiter an die Führungskraft, weil ich bin ja, unterliege ja der ärztlichen Schweigepflicht. Aber ich aggregiere die Informationen und viermal im Jahr setzt man sich zusammen bei einer gewissen Unternehmensgröße und muss quasi einen Ausschuss bilden. Mhm. Und da gebe ich schon Informationen weiter. Also in der Belegschaft gibt es folgende Probleme. Natürlich ganz, ganz klar, und das ist immer noch mir ganz wichtig zu sagen, ich nenne keine Namen und auch keine Informationen, die irgendwie Rückschlüsse liefern würden auf einzelne MitarbeiterInnen. Das wäre katastrophal.
Das heißt, du sitzt in dem Ausschuss und hast dann darüber natürlich auch direkten Zugang zu den Führungskräften. Siehst du, dass sich bei den Kunden in den letzten Jahren auch die Einstellung zu dem, was sozusagen der Betriebsarzt zu sagen hat, auch etwas verändert hat? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt die Betriebsärzte in ihrer Rolle noch vor, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren vielleicht gar nicht so viel berichtet hätten, außer vielleicht, dass es irgendeinen Unfall gab und dass aber jetzt die Unfallstelle irgendwie behoben wurde oder die Gefahrenzone irgendwie behoben wurde. Ich habe nämlich das Gefühl, dass dieses Thema eigentlich sehr stark an Bedeutung gewonnen hat in den letzten, ja, sagen wir mal, 10 Jahren und dass das Momentum auch immer noch anhält. Empfindest du das genauso?
Ja, also es gibt zwei Entwicklungen. Einmal Gen Z, man muss einfach um Fachkräfte konkurrieren und die sind anders aufgestellt als noch vor 10, 20 Jahren.
Das heißt, die fordern einfach mehr?
Die fordern mehr, also es ist einfach ein Werbefaktor einmal einerseits. Und das andere ist, es gibt zum Beispiel jetzt Regularien, es gibt zum Beispiel eine Gefährdungsbeurteilung psychische Gesundheit. Das ist Pflicht für alle Unternehmen, haben ganz viele nicht. Aber der Gesetzgeber hat zum Beispiel die Unternehmen in die Pflicht genommen, dass sie sich die Arbeitswelten der Leute anschauen. Und das ist schon, finde ich, ein riesiges Zeichen. Da ist noch viel zu tun, aber es ist ein Zeichen dafür, dass viel Bewusstsein da ist. Auf der anderen Seite merkt man auch, dass in Zeiten von Kostendruck, in Zeiten von Umwälzung die Themen schnell auch wieder zurückgefahren werden. Und wir sind eigentlich direkt im Austausch mit den höchsten Führungskräften. Das ist auch wieder Pflicht, was gut ist. Aber wir sind natürlich ich bin kein BWLer. Das heißt, ich gebe Empfehlungen. Manchmal sind die auch schwer umzusetzen und da versuchen wir immer einen Konsens zu finden.
Verstehe. Und welche Belastungen siehst du denn als Betriebsarzt jetzt am häufigsten?
Also ganz klar psychische Belastung aktuell. Hängt natürlich wieder von den Betrieben ab. Wenn wir jetzt zur BSR gehen würden, da wäre sicher was anderes. Genau. Aber psychische Belastung, also dieser unheimliche Druck, der kommt, also die unheimlich verdichtete Arbeitswelt, die fehlende Trennung von Beruf und Familie, das merke ich ja auch selber, wenn man dann auch noch selbstständig ist, da arbeitet man ja quasi immer. Dann ist es für viele gerade die Frage, die sie umtreibt, arbeite ich in 5 bis 10 Jahren noch wegen KI? Gibt es mich dann überhaupt noch? Braucht man mich auch überhaupt?
Also das heißt richtig Existenzängste auch.
Total. Und das treibt die Leute in die Verzweiflung. Und das ist richtig problematisch. Und auch so dieses, immer wenn so ein Firmenjubiläum gefeiert wird, so 30 Jahre, 40 Jahre irgendwo, ich weiß nicht, ob es das in 20 Jahren noch geben wird. Weil es gibt ja eine Riesenfluktuation von MitarbeiterInnen, weil es gibt einfach Angebot gerade und es gibt so eine große Umwälzung. Und das, ich glaube, so eine Zugehörigkeit, die kann schon viel bringen.
Und die geht uns jetzt gerade so ein bisschen verloren aufgrund dieser hohen Fluktuation, sagst du?
Das Gefühl habe ich schon, ja.
Verstehe. Und kannst du auch sagen, was die Ursachen, also du hast jetzt gerade Existenzangst zum Beispiel genannt, du hast gesagt, der Druck, einfach weil man irgendwie gefühlt 24 Stunden immer on ist und sozusagen diese Microsoft Teams Kanäle irgendwie nie still sind, weil man sie mittlerweile auch auf dem Handy hat und so. Sind das so die beiden Hauptthemen, würdest du sagen, oder gibt es daneben noch andere wichtige Punkte?
Ich denke schon. Also ich denke viel diese Unsicherheit, die entsteht. Ich muss Leistung bringen, sonst werde ich vielleicht ersetzt. Das ist ein Thema, was viele umtreibt. Und für andere ist es, dass durch diese Umwälzungsfaktoren auch so diese intrinsische Motivation verloren geht. Das heißt, ich mache was, was sinnvoll ist. Wenn man das Gefühl hat, dann kann man auch viel oder mehr Druck aushalten. Das ist was, was wichtig ist. Aber wenn das weg ist, dann macht Arbeit auch einfach keinen Spaß mehr. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass das vielen Leuten verloren geht.
Das heißt, die meisten Leute sehen eigentlich gar nicht mehr ihr Wirken so richtig, also nehmen das nicht so wahr und dann geht der Sinn verloren. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir wahrscheinlich mittlerweile einfach viel am Computer arbeiten, richtig, und eigentlich gar nicht mehr so wirklich die Früchte unseres Arbeitens so sehen, unserer Ergebnisse sehen.
Richtig, und ich bin selber nicht im Homeoffice. Und ich sehe das, ich habe 3 Kinder, Homeoffice wäre in manchen Punkten schon total praktisch, also mit langen Arbeitswegen, aber ich sehe auch schon, das führt zu einer Vereinsamung, wenn alle zu Hause arbeiten, es fehlt dieser Austausch, der dazu gehört, dass man gemeinsam Mittag isst, dass man mal gemeinsam Kaffee trinkt, dass man kleine Unterbrechungen hat zwischendrin, dass man mal unter Leute kommt.
Ja.
Ich glaube, das fehlt vielen.
Oder auch eben mal das positive Feedback von einem Kollegen, ne? Einfach mal spontan über den Gang gerufen. Gute E-Mail oder so, ne? Also genau. Selbst wenn es nur das ist, ja. Ja, interessant. Und der Punkt Führung, du hast es vorhin schon erwähnt, meiner Meinung nach wird das ehrlich gesagt zu häufig gar nicht so in der Betriebsgesundheitsdiskussion eben erwähnt. Ich meine, durch diese psychologische Evaluierung, die jetzt eigentlich verpflichtend ist, ist es sicherlich mittlerweile ein Teil der Diskussion geworden. Aber es wird ja trotzdem immer noch häufig als eher Leistungsthema behandelt, oder? In Wahrheit ist es aber ein Gesundheitsthema, finde ich. Sprichst du das gesondert irgendwie an in solchen Sitzungen oder gibt es da bestimmte Bewertungen, die du da den Führungskräften lieferst oder wie läuft das ab?
Ganz wichtige Frage und eine ganz wichtige Geschichte. Also Bewertung, das ist so eine Messerschneide. Mhm. Das sind ja auch MitarbeiterInnen, die Führungskräfte. Und es ist immer ganz schwierig, also ich gebe keine konkrete Rückmeldung zu einzelnen Menschen, weil das könnte ja verwendet werden, um die rauszukündigen. Und dann würde mir keiner mehr was erzählen, was auch verständlich wäre.
Ja.
Meine Aufgabe ist es hier nicht, ich bin ja kein Coach, ich bin ja glücklich, also bin Arzt und habe die Berechtigung, diese gesetzlich vorgegebenen Pflichten sozusagen abzuzeichnen. Mhm. Und ich sensibilisiere. Wichtig ist mir, dass ich weiß, was sinnhaft ist, also die Evidenz dazu, wie in der Medizin. Und du hast es schon gesagt, Führung ist ein Leistungsthema, das stimmt. Und das Interessante ist auch, dass diese transformationale Führung, zu der ich geforscht habe, das ist was, was entwickelt wurde, um Leistung zu steigern. Da ging es nicht um Gesundheit, überhaupt nicht. Aber dann haben sie zufälligerweise festgestellt, dass die Führung auch die Gesundheit fördert. Ist ja super, weil es macht beides. Also die Leute arbeiten mehr und im Schnitt fühlen sie sich auch besser damit.
Und das ist ja eine super tolle Erkenntnis, weil zu wissen, dass Leistung mit Gesundheit korreliert, ist ja eigentlich die beste Motivation für jedes Unternehmen, sich um die Gesundheit der Mitarbeiter zu sorgen und das vor allen Dingen auch präventiv und nicht erst sekundär oder tertiär, weil es ja offensichtlich auch auf die Leistung einspielt und dementsprechend auch gut fürs Unternehmen ist.
Total.
Komplettes Interessensalignment sozusagen.
Finde ich auch so. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Es gibt Steve Jobs, ist so wahrscheinlich jetzt schon ein altes Beispiel, so zum Thema Transformational Leadership, weil der unheimlich transformativ ist, diese Arbeit für ein Produkt.
Ja.
Aber er hat auch so schon so seine Schattenseiten. Da muss man aufpassen. Das ist ganz klar.
Vielleicht kannst du noch mal genauer darauf eingehen, wie genau kann denn zum Beispiel gute Führung wirklich gesundheitsfördernd wirken? Also was sind da so die Mechanismen?
Also wenn man jetzt nach transformationaler Führung geht, es gibt verschiedene Konstrukte. Und da gibt's, aber ich gehe jetzt mal dahin, wo ich mich auskenne. Dann sind das so 3 Kernaspekte von Führung, die was in den Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auslösen. Das eine ist eine Vision schaffen. Das zweite ist einen Gruppenzusammenhalt fördern. Und das dritte ist eine Vorbildfunktion. Also eine Funktion, ein Mensch, dem ich folge, weil ich den respektiere oder der mich begeistert. Und das alles löst in Menschen etwas aus, was wir Kohärenzgefühl nennen. Hört sich total komisch an.
Man fühlt sich inspiriert.
Man fühlt sich inspiriert und man fühlt, dass die Welt um einen herum handhabbar und verstehbar wird. Also ich bekomme dieses Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Ich bekomme das Gefühl, ich habe das irgendwie selber in der Hand. Ich kann was tun und das ist sinnvoll. Das ist für mich sinnvoll und vielleicht auch für die Gesellschaft sinnvoll. Mhm. Und es gibt so ein anderes Führungskonstrukt, transaktionale Führung. Mhm. Du arbeitest für mich und dafür kriegst du so und so viel Geld. Wenn das Einzige ist, dann geht es halt schnell dahin, dass ich unzufrieden wäre.
Ja.
Und das ist dieses, was es im Mitarbeiter und der Mitarbeiterin auslöst, das ist im Endeffekt Stressreduktion und Gesundheitsförderung.
Ja, super interessant. Und hat das auch was mit dem Punkt zu tun, dass ich zum Beispiel mich bei guter Teamführung oder so und bei gutem Teamzusammenhalt beispielsweise auch, ja, ich sag mal, als Teil einer so Schaffenskultur irgendwie fühle, diese Zugehörigkeit?
Total. Und diese Zugehörigkeit wird ja unheimlich wichtig, gerade wenn es so große Umwälzungen gibt. Und wenn man jetzt sich denkt, ja, der Klimawandel kommt und was machen wir alles überhaupt noch in 10 Jahren? Wenn ich mir die ganze Zeit darüber Gedanken machen muss, kein Wunder, dass so viele Menschen psychisch krank werden. Mhm. Und diese Schaffenskultur, dieses Gemeinsame, das kann Leute dazu bringen, dass sie, vergessen sollen sie es nicht, aber dass sie zumindest während der Arbeitszeit hier ein anderes Ziel haben, was sie motiviert.
Mhm. Ja, super interessant. Und ich meine, in Deutschland werden ja auch, ich sag mal, Stimmen von Business-Influencern auch immer lauter, dass eben in Deutschland irgendwie nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht wird und nur noch, ich glaube, sogar unter 50% der Mitarbeiter überhaupt noch motiviert sind, zur Arbeit zu gehen. Und der Hauptgrund ist angeblich fehlendes Vertrauen in die Führungskraft. Ich finde, diese Zahlen zeigen ja nur noch, warum es so relevant ist, wirklich über gute Führung nachzudenken und da auch gesundheitsfördernd zu wirken gleichzeitig. Stimmen die Zahlen so oder würdest du sagen, das ist übertrieben?
Schwierig. Es kommt total auf das Business an. Mhm. Und das kann, ich denke, es ist in vielen Bereichen so. Ich kenne die ganz genauen Zahlen, kann ich jetzt nicht angeben, aber es gibt Bereiche, wo es tatsächlich so ist. Mhm. Es gibt andere Bereiche und das hängt total an den Führungskräften, es gibt zum Beispiel ein kleines Unternehmen in Bayern, das heißt Wasserle. Das ist ein Unternehmen für Gebäudereinigung.
Mhm.
Also ein Arbeitsplatz, wo man sich eigentlich denken würde, das ist irgendwie echt hart. Und die haben einen Krankenstand zum Beispiel, der liegt so weit unter Bundesdurchschnitt.
Mhm.
Die haben einfach das verstanden, ihre Mitarbeiter zu respektieren. Die sind für die da, die machen jetzt hier nicht Wellnesskultur, aber das ist so echt die arbeiten miteinander auf Augenhöhe und das war jetzt gerade in der Zeitung gewesen, ein unheimlich guter Arbeitgeber, wo man sich echt mal, also da sollten Führungskräfte vielleicht mal da bei einem Reinigungsunternehmen einfach mal hospitieren und sich anschauen, wie die Leute mit ihren MitarbeiterInnen umgehen.
Wahnsinnig beeindruckend. Stand in dem Artikel auch drin, warum es so gut läuft? Also was so den Unterschied macht? Du hast zum Beispiel jetzt gerade auf Augenhöhe begegnen mal erwähnt.
Das ist einfach, man macht sich gegenseitig was möglich. Also natürlich ist es immer eine Zweisamkeit. Also die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber macht Dinge möglich, wie zum Beispiel, dass man, wenn das Kind krank ist, irgendwie später kommt, früher geht, wie auch immer, dass man, wenn man zu pflegende Angehörige hat, dass man da was möglich macht, dass solche Sachen.
Mhm.
Natürlich beruht das auf Gegenseitigkeit. Man kann ja nicht immer nur geben als Arbeitgeberin, sondern man muss auch, die Mitarbeiter machen dann auch Sachen möglich. Die kommen dann mal spontan, also das ist, und alle machen es gerne.
Ein Geben und Nehmen.
Und es ist nicht eine Druckkultur, eine Angstkultur. Du musst kommen, sonst wirst du gefeuert.
Super interessant. Viele Unternehmen, also Wasserle macht es jetzt zum Beispiel super gut, aber viele andere Unternehmen machen ja mittlerweile auch etwas in Sachen Gesundheit, vom Gesundheitstag bis hin zur Rückenschule oder sowas. Ich frage mich dann immer, wie viel davon wirkt denn wirklich und was ist vielleicht aber auch eher nur, ich sag mal, internes Marketing. Ich finde, dass eben Gesundheitsmanagement ja keine einmalige Kampagne sein darf, sondern dass man es ja irgendwie nachhaltig gestalten muss. Was sind da so die besten Wege?
Man muss die Leute mitnehmen. Gesundheitsmanagement, also jetzt spreche ich ja über Gesundheitsmanagement, das ist jetzt nicht meine Kernaufgabe. Also betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebsmedizin noch einmal ein kleines bisschen trennen. Aber es erfordert halt Aufwand. Und es erfordert Menschen, die sich darum kümmern. Und das Problem, oder in großen Unternehmen werden dann, gibt es Gesundheitsbeauftragte, die kümmern sich drum. Dann, das ist auch mit deren Aufgabe. Sonst verläuft das im Sande, wenn keiner zuständig ist. Es muss auch gewollt sein. Also das heißt, es muss ehrlich auch von den Führungskräften vorgelebt werden. Wenn jetzt die Führungskraft selber zum Beispiel überhaupt nicht schläft und sagt, ihr müsst immer erreichbar sein und ich brauche nur 3 Stunden Schlaf. Ich meine, wie soll man dann einen gesunden Schlaf im Unternehmen predigen? Das funktioniert nicht. Das heißt, es muss authentisch sein. Und das Unternehmen muss bereit sein, hier auch langfristig Vertrauen zu schaffen und auch einfach Planbarkeit, dass das nicht in 2 Jahren alles wieder abgeschafft wird. Das sind so für mich die wichtigsten Aspekte.
Das heißt, diese Langfristigkeit von Gesundheitsprogrammen ist auf jeden Fall relevant, dass die Leute sich wirklich auch darauf verlassen können, das bleibt. Das kann ich in Anspruch nehmen. Welche konkreten Rahmenbedingungen machen denn deiner Meinung nach für Mitarbeiter wirklich echte nachhaltige Veränderungen möglich?
Ich habe mir lange überlegt, wie ich das richtig ausdrücken kann.
Ja.
Weil jetzt als Betriebsarzt, jetzt kommt ein abgefahrenes Beispiel. Ich habe, genau, weil das ist ja immer so Cocktailparty. Ich sage, ich bin Betriebsarzt und dann, wer ist denn das? Was macht der mit den Impfungen? Oder so, das ist immer erstmal so ein bisschen abstrakt. So Hausarzt kann sich jeder vorstellen. Ich will es jetzt mal auf eine ganz andere Ebene heben, weil wir wollen Gesundheit implementieren und wir wissen, Betriebsarzt ist Pflicht oder Betriebsärztin. Ich nehme das Beispiel Kaffeemaschine.
Mhm.
Also wenn wir jetzt im Büro sind, wissen alle, eine Kaffeemaschine ist Pflicht.
Mhm.
Ohne geht's nicht, ohne Koffein geht's nicht. Jetzt gibt's die Möglichkeit, Chefin kauft eine so eine billige Filtermaschine, stellt die irgendwo in die Ecke, sagt, ja, macht mal.
Mhm.
So. Kauft vielleicht höchstens den billigsten Kaffee und entkalkt wird auch nicht. Es ist überhaupt nicht klar, wer soll das machen. Es ist immer irgendwie dreckig. Also Koffein kommt raus, aber so richtig toll ist es nicht.
Mhm.
Das ist so die absolute Basic von der gesetzlichen Erfüllung, die man machen kann. Jetzt kann aber auch Chefin sagen, hey Leute, wie wollt ihr euren Kaffee? Ich kümmere mich drum, ich gehe in die Rösterei, mach und tu und du willst mit Milch und du ohne und du mit Zucker. Wenn sich jemand drum kümmert und zum Beispiel eine Führungskraft auch mit den niedrigsten Investitionen wirklich dahinter ist und ehrlich interessiert ist, funktioniert das auch ziemlich gut, bis zu einem gewissen Grad, jetzt wenn das Unternehmen groß genug ist. Und das geht auch. Dann gibt's die Jura-Maschine.
Mhm.
Ich habe selber keine. Fancy Blackbox. Also man drückt irgendwie auf den Knopf drauf und es kommt was raus. Am Ende, finde ich, schmeckt alles gleich.
Mhm.
Aber es ist ziemlich teuer.
Mhm.
Das sind so Gesundheitsprogramme, die gerne mal eingekauft werden. Also einfach sieht gut aus, fühlt sich erstmal gut an, aber im Endeffekt ist es halt für alle Leute das Gleiche und das funktioniert auch, das ist nicht individuell.
Mhm.
Und gut, jetzt bin ich in der Berliner Bubble, aber ich würde auch gerne sowohl in Berlin oder Brandenburg oder wo auch immer, München oder Umgebung, würde ich gerne das mobile Barista-Mobil sein.
Mhm.
Ich komme mit einer richtig coolen Maschine ins Office. Die bleibt dann auch da, die stelle ich hin, ich zeige den Leuten, wie die zu bedienen ist. Ich mache das auch, wir lernen zusammen, wir entwickeln uns zusammen. Und ich bin auch nicht immer da, aber relativ häufig. Aber es ist auch sowas, ich weiß zum Beispiel jetzt, dass, sagen wir mal, der Heinz aus der Produktion, da weiß ich, der sollte vielleicht nicht 3 Löffel Zucker in seinen Kaffee trinken, weil der hat eh schon Prädiabetes.
Mhm.
Und bei der Erika aus dem gehobenen Management, da frage ich, sag mal, du nimmst doch immer nur einen Espresso und jetzt irgendwie einen doppelten. Was ist bei dir los? Hast du viel Stress? Sind es jetzt Menopause-Beschwerden, die dich nicht schlafen lassen? Also man hat Informationen über die Mitarbeiter, kann das anpassen und man lernt auch miteinander.
Mhm.
Und das High Class ist jetzt was, ich bin ja hier in privater Funktion, als Betriebsarzt, Selbstständiger. Ich muss sagen, bei Bayer, da gibt es ein Mitarbeitercafé mit Baristas vor Ort und da können sich alle treffen und austauschen. Das ist so High Level. Aber ich meine, das kann sich ja kaum ein Unternehmen leisten.
Mhm. Mhm. Das heißt, diese Kaffee-Analogie für wie sozusagen auch Gesundheit im Unternehmen angegangen werden kann, misst sich also daran, wie, ja, ich sag mal, qualitativ hochwertig und auch wie individualisiert man das gestaltet. So habe ich das jetzt verstanden, oder? So ist die Analogie gemeint.
Das ist super, genau. Und man muss die Menschen einbinden. Ja. Also Führungskräfte und oder MitarbeiterInnen, wenn die eingebunden werden, wenn die mitmachen und mitziehen und sich irgendwie das Gefühl haben, ach, wenn ich mitmache, wird es besser. Das ist das, was wirklich was Fortschritt bringt. Also nur irgendwas Schickes dahinzustellen und keiner weiß irgendwie, wie man damit umgehen kann. Ich meine, die Juramaschine kann auch super Kaffee machen, aber da muss man halt sich echt reinfuchsen.
Okay, verstanden. Und ich sag mal, du hast es vorhin auch schon ein paar Mal erwähnt, ja, die Arbeitswelt hat sich in den letzten 20 Jahren ja rasant verändert. Die Arbeitsumgebung, die Bewegungsmuster, ja, wir sitzen eigentlich die meiste Zeit. Damit haben sich ja auch die Anforderungen an die Gesundheit, an Sinnfindung und an Führung zum Beispiel ergeben. Und ja, viele dieser Themen haben eben direkt oder indirekt mit Gesundheit zu tun, auch wenn sie vielleicht, ja, ich sag mal, jetzt nicht in den Arbeitsbereich der Betriebsgesundheit fallen. Du hast ja jetzt auch andere Bereiche, die nicht klassischerweise reinfallen, auch schon erwähnt. Aber wenn wir mal von Trends wie mentale Gesundheit, hybride Arbeitsmodelle, Gen Z hast du vorhin schon erwähnt und irgendwie Sinnfindung, Purpose sprechen, was beschäftigt denn da die Unternehmen aus deiner Sicht am allermeisten? Weil das kriegst du ja sicherlich auch mit als Betriebsarzt.
Tatsächlich Fachkräftemangel, also MitarbeiterInnen kündigen und es wird schwierig, die gut nachzubesetzen.
Das heißt im ersten Schritt überhaupt erstmal, wie halte ich meine Mitarbeiter?
Genau, wie halte ich meine Mitarbeiter, weil das ist ein riesen Kostenfaktor, neue Leute einzugewöhnen und auch überhaupt zu kriegen, Recruiting. Der Belastung durch Stress, die Belastung durch Stress. Die ist extrem wichtig und damit verbundene Ausfallzeiten. Also MitarbeiterInnen, die Leistungsträger sind, wenn die ausfallen, das kostet einfach, also das kostet richtig Geld. Man kann mit so einem Krankheitstag rechnen bei jemandem, der in der leitenden Position ist, aber auch in Produktionsbereichen von 1.000 bis 2.000 Euro direkte und indirekte Kosten. Und das geht richtig ins Geld. Das sind Riesenprobleme.
Ja, das heißt, da ist dann also so eine Art Gesundheitsprogramm, Betriebsmedizin wird dann auch schon im Kontext von Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterhaltung irgendwie gesehen, ja?
Ja, das ist das, was ich gerne, also was für mir wichtig ist. Was mir ganz wichtig ist, ich spreche nicht über Fehlzeiten. Das gibt Anbieter, die tun das. Ich finde es schwierig. Also wenn ich jetzt verspreche, dem Unternehmen primär versprechen würde, ich mache jetzt hier Fehlzeitmanagement als Betriebsarzt. Das ist nicht nur...
Also das zu reduzieren sozusagen.
Das zu reduzieren
primär. Und das ist mein Success Factor sozusagen. Daran genau. Könnt ihr mich messen.
Das ist schwierig, weil ich brauche ja das Vertrauen der MitarbeiterInnen. Und wenn sozusagen die das Gefühl haben, ich bin hier als Unternehmensberater, also ich würde ja McKinsey auch nicht erzählen, wenn ich nichts zu tun hätte.
Ja.
Sonst bin ich ja draußen.
Ja.
Und das ist ganz wichtig. Also mein Punkt ist, ich muss das Unternehmen sensibilisieren auf die Probleme, die da sind. Und wenn die wirklich ehrlich angegangen werden, dann gibt es nachweislich Daten, dass die Fehlzeiten runtergehen. Man muss natürlich, da muss man auch bohren und da müssen aber auch Führungskräfte einfach zuhören. Und das ist das, was ich aus diesen Vorsorgen mitbekomme, wenn ich höre in Abteilung XY, das funktioniert überhaupt nicht mit der, weiß ich, Urlaubsplanung so und so, dann ist das auch was man irgendwann auch in Absprache mit den MitarbeiterInnen rückmelden kann. Und dann funktioniert das. Aber ich kann nicht primär versprechen, ich mache jetzt euch die Fehlzeiten weg, weil dann habe ich das Vertrauen von Anfang an verspielt. Und dann kann ich machen, was ich will, aber es kostet halt nur Geld und bringt nicht viel.
Hast du denn aus deiner Arbeit im Betrieb, ich sag mal, eine Lieblingsgeschichte, wo du sagst, da konnte ich irgendwie meine Rolle als Betriebsarzt so richtig toll ausspielen und es hat dir irgendwie Spaß gemacht, da irgendwie zu einer Lösung zu finden?
Ich freue mich natürlich, wenn ich auch im Betrieb so in Primärprävention eingebunden werde. Also wenn ich jetzt eingebunden werde in die Anschaffung zum Beispiel von neuen Maschinen und dann gucken wir, sind die ergonomisch oder nicht, gibt es da Möglichkeiten? Das finde ich total sinnvoll. Was mich persönlich natürlich auch als Arzt immer fesselt, sind medizinische Erfolgsgeschichten. Auch wenn es vielleicht keine Primärprävention ist. Ja. Aber ich habe mich total gefreut, dass ich bei einem Mitarbeiter mit einer sozusagen so einer rheumatischen Erkrankung, die mit einer Hauterkrankung zusammenhängt, der war irgendwie lange krank und es hat irgendwie nicht funktioniert und immer noch Schmerzen. Und dann ist der zu mir gekommen, dann dachte ich mir, das ist aber komisch, ist das noch keinem aufgefallen? Und dann haben wir festgestellt, ah ja, das ist die Hauterkrankung, die macht ja auch die Gelenkbeschwerden. Dann haben wir einen Hautarzt hinzugezogen, was echt in Berlin fast unmöglich ist.
Ja.
Haben wir überregional gemacht, dann ging das relativ zügig, dann ging der in die Hautklinik und dann wurde es schlagartig besser. Und der konnte wieder arbeiten. Und das sind so Sachen, wo man einfach die Wege so viel kürzer macht. Wenn die Patienten sich selber im deutschen Gesundheitssystem zurechtfinden müssen, was sollen die machen? Die finden ja keinen und es hört ja auch kaum jemand zu.
Das heißt, da bist du sozusagen auch so das Sprachrohr eigentlich zum Fach, in Richtung Facharzt sozusagen, und hast dann irgendwie, kannst dann dem Betroffenen auch einen kürzeren Weg zur Lösung irgendwie hinebnen.
Das ist genau, das ist mein Ziel. Das ist nicht so ganz klassisch Betriebsmedizin. Das na klar, wenn es arbeitsbezogene Erkrankungen sind, aber das ist das Ziel, was ich auch verfolge, weil ich das einfach unheimlich wichtig finde, da die Sektorgrenzen zu überschreiten. Man muss immer mit dem Datenschutz wirklich ganz klar aufpassen.
Ja.
Das mache ich nur mit Einwilligungserklärung und eigentlich auch, wenn der Patient, die Patientin mit im Raum ist, dass wir besprechen, was geht weiter, was nicht.
Ja.
Aber dass man ganz klar sagt, ich bin da für die MitarbeiterIn da. Ich rufe keinen an, der krank ist. Das darf ich nicht. Das mache ich nicht. Steht im Gesetz. Aber wenn die auf mich zukommen und Hilfe suchen, dann bin ich für die da.
Ja, super cool. Und die Betriebsgesundheit an sich hat ja eher ein etwas, finde ich, angestaubtes Image. Du bist ja sicherlich auch angetreten, um das zu ändern, Max. Aber was müssen denn ganz konkret Arbeitgeber in den nächsten 5 bis 10 Jahren einfach anders denken?
Also es geht vor allen Dingen, wie wir gesagt haben, es geht nicht um, also in vielen Bereichen geht es jetzt nicht um toxische Dämpfe oder Stahlträger, die mir auf den Kopf fallen. Das gibt es immer noch.
Ja.
Und das ist katastrophal. Also es gibt diese
Betriebe. Aber das ist sozusagen Pflicht und keine Kür mehr.
Genau, aber es passieren immer noch schreckliche Unfälle. Und das ist, dass das immer noch jetzt 2025 passiert, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und jetzt sprechen wir natürlich von den Bereichen jetzt, hier zum Beispiel in Berlin, in den Städten, im Büro, da geht es um Arbeitsstress. Es geht um darum, Arbeitsstress zu reduzieren, weil die Leute dann gesünder sind und weniger krank werden.
Ja.
Und da gibt es zum Beispiel, es gibt ganz viele Stressmodelle. Also wir haben über Führung gesprochen. Im Endeffekt geht es darum, Anforderungen und Kontrolle in Balance zu halten.
Ja.
Das ist das, was Unternehmen bedenken müssen. Und natürlich jetzt auch so Umwälzungen. Es gab jetzt einen so ein Startup, die haben ein KI-basiertes Tool gebaut, um BandmitarbeiterInnen zu überwachen. Also Effizienzabfälle um, weiß ich, 0,5%, dann wird hier Linie 17, da arbeitet, der arbeitet 1% weniger effektiv, geh da mal hin und guck mal. Und das ist katastrophal. Also die Leute werden ja eh in der Regel nach Akkord bezahlt, eine Stückzahl, die sind natürlich interessiert daran, viel zu produzieren. Also da muss man echt, echt aufpassen. Und jetzt, was so Gesundheitsanbieter angeht, da gab es jetzt auch letztens so einen digitalen Betriebsarzt, der hat offensiv mit dem aktiven Fehlzeitmanagement geworben. Und ich sehe das, ich persönlich, bin kein Anwalt, aber ich sehe das als, als Verstoß gegen das Arbeitssicherheitsgesetz. Das dürfen wir gar nicht. Ein Manager, also hier McKinsey oder in den Unternehmensberatungen, die dürfen das machen, aber wir dürfen damit nicht anfangen, aber es drängen natürlich neue Leute auf den Markt und da müssen Unternehmen sich gut beraten lassen.
Ja, ja, super wichtiger Punkt, Max. Vielen, vielen Dank. Damit komme ich auch eigentlich schon zum Ende, Max, weil ich dich gerne fragen möchte, was deine Top 3 Tipps sind, aber diesmal für 2 unterschiedliche Zielgruppen. Zum einen nämlich einmal den Arbeitgeber, was wir auch gerade schon besprochen haben, ja, was ändert sich in den nächsten Jahren, worauf muss man achten? Du hast die eine Sache gerade genannt, ne? Also man muss aufpassen, von wem man sich beraten lässt und welche, ich sag mal, ja, KPIs, ja, also welche Maßstäbe man sich irgendwie selbst setzt im betrieblichen Gesundheitsmanagement und auch von der Betriebsmedizin aus. Was würdest du den Führungskräften und Entscheidern von Unternehmen denn empfehlen?
Also ich denke so als Synopsis, gute Führung lohnt sich doppelt. Mhm. Also Leistungssteigerung, ja. Gesundheit, ja. Mhm. Als Caveat oder als nicht zum Elon Musk werden, bitte.
Ja, ja.
Und das Zweite ist klare Kommunikation. Mhm. Also wirklich offen sein, auch wenn es weh tut, mhm. für einen selber. Mhm. Und klare Strukturen.
Mhm.
Also nichts ist schlimmer als dieses ständige, man weiß nicht, was passiert. Das ist wie, wenn man Krebs hat.
Ja.
Man weiß nie, ist er jetzt weg oder nicht. Und ja. das macht Leuten unheimlich viel Stress. Also mhm. ehrlich sein und klar sein.
Mhm. Und die besten Stressreduktionstipps sozusagen für Unternehmen, neben jetzt Führung und irgendwie Klarheit, gibt es da ganz konkrete Regeln, die du zum Beispiel in Unternehmen irgendwie gesehen hast, die etabliert wurden, die wirklich geholfen haben, um Stress zu reduzieren für die Mitarbeiter?
Das sind immer so konkrete Maßnahmen, die sich daraus ergeben, was man gefunden hat. Und mhm. zum Beispiel bei, ich glaube, Volkswagen war das, die haben die E-Mail-Server einfach abgeschaltet ab, weiß ich, 18, 19 Uhr.
Mhm.
Geht nicht mehr, man kann nicht mehr also an die E-Mails ran, man kann nicht mehr antworten.
Das ist ja interessant.
Mhm. Also, dass man einfach auch so, wie ein Sicherheitsgurt, dass man einfach mhm. gewisse Vorgaben ja. macht, die eingehalten werden müssen.
Mhm.
Das jetzt so als prominentes Beispiel, dass das kann man für viele verschiedene Bereiche sozusagen umsetzen. Das ja. finde ich sinnvoll.
Ah, das ist super spannend. Vielen Dank. Aber die zweite Zielgruppe, nämlich die Arbeitnehmer, können ja auch für sich, sag ich mal, Sachen tun, eigenständig tun, um ihren eigenen persönlichen Arbeitsalltag gesünder zu gestalten. Man muss ja nicht immer auf den Arbeitgeber warten. Was sind denn da deine drei Top-Tipps?
Ich weiß nicht, ob ich auf drei komme oder vier.
Müssen wir
mal gucken. Also ich bin natürlich großer Verfechter, wenn es irgendwie geht, einfach mit dem Rad zur Arbeit. Mhm. Da gibt es etliche Studien, die zeigen, dass es schlägt so viel andere Sachen an Prävention. Das ist einfach genial.
Der bewegte Arbeitsweg,
Der bewegte Arbeitsweg, der ist unheimlich wichtig. Und selber auf Anforderungen und Kontrolle zu achten. Ich versuche das auch immer ganz aktiv zu gucken. Wenn ich keine Kontrolle über das habe, was ich mache, versuche ich die Anforderungen etwas runterzufahren.
Mhm.
Wenn ich hohe Kontrolle habe, dann können die Anforderungen gerne total hoch sein. Dann ist das für mich so ein Eustress.
Mhm,
Aber dass man da ein Gleichgewicht hat, das ist wichtig.
Ja.
Und am Ende soll das Ziel dieses Kohärenzgefühl sein. Das heißt, ich habe das Gefühl, es ist alles irgendwie, es passt irgendwie alles zusammen. Das ist sehr wichtig. Und am Schluss, was mir vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist, wir tendieren ja alle zur Selbstoptimierung. Und manche Leute muss man animieren und manche Leute muss man bremsen. Und gerade Leute, die sehr viel Stress haben, muss man, glaube ich, häufiger mal bremsen. Und es wird einem viel suggeriert, man muss es selber in die Hand nehmen. Das ist natürlich auch sinnvoll. Deswegen versuche ich in diesen Tipps für die Mitarbeiter so allgemein wie möglich zu bleiben.
Ja.
Um es nicht durchzuoptimieren, weil es funktioniert dann auch wieder nicht.
Ja, okay, verstehe. Also einfach mal locker machen auch.
Genau.
Ja. Okay, Max, vielen, vielen Dank für diesen coolen Ausflug in die Betriebsmedizin.
Danke dir.
Vielen Dank für deine Inputs. Das war, glaube ich, sehr, sehr spannend. Danke dir.
Danke, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Das war eine weitere spannende Episode bei Gesundsein. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Impulse und praktische Ansätze für euren gesünderen Alltag mitnehmen. Ihr findet die wichtigsten Infos zur heutigen Episode in den Shownotes. Abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen und teilt ihn gerne mit Menschen, denen ihr auch einen gesünderen Alltag wünscht. Ich freue mich, euch in den nächsten Episoden weitere spannende Expertinnen und Experten zu hochinteressanten und hochrelevanten Themen für unser Gesundsein vorzustellen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Feedback, meldet euch gerne bei mir unter stephanie@gesundsein-podcast.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.